Wir stehen in der Mitte von unserer Serie Mysterium, wenn Gott selber das Geheimnis lüftet. Gott selber muss manchmal das Geheimnis lüften über das, wer er ist, und er macht das genau wie wir manchmal. Manchmal erfahren ihr erst etwas über mich, wenn ich es euch erzähle. Und wir haben gesagt, dass immer am Anfang der Predigt in dieser Serie der predigt, ein Geheimnis lüftet über sein Leben. Und das Geheimnis, das ich euch heute lüfte über mein Leben, ist ein Geheimnis, das meine Frau möglicherweise erst dann wirklich geglaubt hat, wo sie eines schönen Abends laut rufend in die Stube rennt. Und ich bin schön bequem auf dem Sofa und habe etwas gelesen. Und sie ruft: Es brennt! Es brennt! Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt: Wo brennt es denn? Und sie sagt: Dein Sofa brennt. Und dann habe ich geschaut und noch ein bisschen mehr, und dann hat es tatsächlich angefangen zu räuchern, gerade hinter mir, einen halben Meter von mir. Warum habe ich das nicht gemerkt? Und das ist das Geheimnis, das ich heute lüfte: Ich habe keinen Geruchssinn. Ich schmecke de facto nichts. Mein Geschmackssinn ist einigermaßen vorhanden. Ich habe nicht so einen ausgeprägten, feinen Geschmackssinn. Also ich muss vor allem sehr scharf, sehr süß und alles sehr essen. Aber mein Geruchssinn ist praktisch null. Und darum bin ich einen halben Meter oder einen Meter vor dem Brand, neben dem Brand gesessen und habe nichts gemerkt. Und meine Frau, die Geruchssinn hat, das hat am anderen Ende der Wohnung schlank gemerkt. Und wir haben es dann gelöscht. Und es hat heute noch einen schönen schwarzen Flächen in unserem Sofa. Eine Lampe ist angelehnt und hat irgendwie angefangen, mein Sofa abfackeln. Und das ist das Geheimnis, das ich lüfte heute. Und das wüsstet ihr nicht, wenn ich euch das nicht sagen würde. Ich habe das selber gelüftet. Und genau so ist es bei Gott. Gott ist ein Mysterium. Manchmal ist Gott ja so einfach anders als mir. Und er selber muss uns erzählen, wer das er ist. Er muss selber das Geheimnis lüften. Und eine Art, wie er das macht, ist, indem er sich selber einen Namen gibt. Und der Name zeigt uns, wer das er ist. Und mit vielen von den Namen, die Gott braucht in der Bibel, ist auch eine Aktivität verbunden. Nicht nur Zeug, wo er ist, sondern auch Zeug, wo er macht. Und der Name, den wir heute kennenlernen, wo Gott etwas von sich uns möchte nachbringen, ist Yahweh Jireh. Yahweh Jireh bedeutet: Der Herr wird ersehen. Wir sehen hier, es geht unter anderem bei dem hebräischen Wort, das da dahinter steckt, auch ums Gesehen. Gott nimmt wahr. Er selber kommt an und schickt nicht einfach irgendeinen Boten und sagt: Gang du, mein Boten, geh schauen, wie es ist, und du mir zurückberichten. Nein, Gott selber kommt und schaut mit eigenen Augen, wie es dir geht. Er sieht, aber er sieht nicht nur, sondern er wird auch vorsehen, oder nochmal anders formuliert: Der Name bedeutet der Herr, mein Versorger. Wir haben es vorhin ein bisschen gehört, auch bei dem, was Einzelne gesagt haben. Der Gott weiss, woher das wir kommen, und versorgt uns im Voraus. Er tut Vorsehen. Yahweh Jireh wird darum sehr oft einfach mit dem in Verbindung gebracht: Gott ist unser Versorger, und das passt sehr gut fürs Erntedank. Gott, der uns versorgt im Verlauf vom Jahr mit dem, was wir brauchen. Zum Beispiel Tanna. Tanna, eine Frau, die vor 3000 Jahren in einer völlig anderen Zeit der Menschheit und auch völlig anderen Kultur ein Erntedankfest feiert mit ihrer Familie. Und im Unterschied zu einigen von uns, die heute wirklich einfach froh sind, weil sie können zurückschauen aufs letzte Jahr und sagen, es ist gut, was Gott gemacht hat, ist sie zutiefst beunruhigt und betrübt und traurig und überhaupt nicht in einer Dankesstimmung. Sie betet denn an dem Erntedankfest vor 3000 Jahren zu Yahweh Jireh. Und das tönt so, das Gebet. Und das Gebet ist ein Gebet, wo die Juden gesagt haben, das ist ein vorbildliches Gebet. So sollte man beten. Die Rabbiner sagen, wenn du lernen beten, bet wie Tanna. Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd deinen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und da kommt das Wort Jireh vor, bei dem Wort da ansehen. Es ist jetzt als Verb, als Tätigkeitswort drauf, nicht als Name in dem Sinn. Und sie schickt dem noch einen anderen Namen Gottes voraus: Herr der Heerscharen, der Befehlshaber von der Armee in der unsichtbaren Welt, von der Engelsscharen. Befehlshaber von der Armee, von der Engel, bitte bis auch mein persönlicher Yahweh Jireh. Seh du mich, Nimm wahr, was mein Elend ist. Und tu du mich versorgen mit dem, was ich brauche, sagt da die Hanna. Was ist denn ihr Elend? Da ist von Elend dreht. Es gibt zwei grosse Probleme im Leben von der Hanna. Das erste Problem ist, sie ist in einer polygamen Ehe. Wisst ihr, was eine polygame Ehe ist? Das ist, wenn ein Mann mehrere Ehefrauen hat. Und das ist in der Bibel etwas, wo unbeschönigend dargestellt wird. Unsere Gesellschaft rutscht ja immer mehr auch in so Sachen rein, mit polyamorösen Beziehungen. Damals ist das etwas gewesen, und in vielen Kulturen, auch in unserer Zeit, etwas sehr Notvolles, etwas, was sehr viele Schwierigkeiten bringt ins Leben. Sehr viele Kulturen sind froh gewesen, wo sie nicht mehr müssen, polygame Ehen bringen. Das ist eigentlich eine Innovation vom Christentum, und Hanna ist in so einer polygamen Ehe, und wir kommen ein bisschen etwas von der Stimmung mit über in dieser Familie. Penina ist die andere Frau von ihrem Mann, Elkana, und das läuft so. Stets begann Penina dann, das ist beim Erntedankfest, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Penina hat schon gewusst, wo sie muss drücken. Und sie hat gewusst, wo, dass sie ihren Konkurrent in dieser Familie kann verletzen und abdrücken. Und Hanna ist voller Trauer. Das erste Problem, das Hanna hat, ist ganz einfach die polygame Familiensituation, ist das Problem in der Liebe. Aber sie hat auch noch ein zweites Problem, und das kommt da vor. Das zweite Problem, das sie hat, ist, dass sie kein Kind hat. Penina sagt das. Hanna, du bist kinderlos. Und der Punkt ist, und da müssen wir uns ein bisschen einlassen auf die damalige Zeit, damals hat man natürlich auch vielleicht Kind wollen einfach als Frau zum Kind haben. Aber es ist um viel mehr gegangen als nur das. Es ist auch darum gegangen, dass man eine AHV hat, eine Pensionskasse. Kinder sind die gewesen, die gesorgt haben für einen im Alter, einerseits. Andererseits haben sie auch den Namen von einer Familie und die Ehe von der Familie weiter fortgesetzt in die Zukunft. Das heisst, es ist mit dem Kind sehr viel verbunden gewesen, und die damalige jüdische Gesellschaft, aber auch andere Gesellschaften, haben einfach erwartet, das ist das Normale, das ist die Erwartung an dich als Frau, du hast viele Babys. Erst wenn du Kind hast, erst wenn du Babys hast, erst wenn du Mutter bist, bist du eine richtige Frau. Vorher bist du keine richtige Frau. Und Penina, sie erklärt das ganz, ganz klar. Wir haben da also bei der Kinderlosigkeit das zweite Problem von der Hanna, nämlich die gesellschaftliche Erwartung. Die Hanna hat zwei Probleme, einerseits die Familie und die Liebe, die nicht gut ist, und andererseits, sie erfüllt die Erwartungen von ihrer Kultur, von ihrer Gesellschaft nicht, als sie als Frau. Und das alles kommt am Erntedank einfach an die Oberfläche. Aus welchem Grund auch immer hat Penina das Erntedankfest, das grosse Fest, immer ausgewählt, um das besonders einreiben. Und die Frage ist jetzt, wo geht sie an mit dieser Not, mit dem Elend? Und zum Verstehen, wie radikal das ist, was sie macht, Tanna, müssen wir verstehen, was sie zuerst einmal nicht macht. Und ein alter Herr, lächelnder Professor, der Robert Alter, das hat nichts mit seinem Alter zu tun, sondern das ist sein Name, der so heisst. Der Robert Alter ist ein Top-Fachmann für hebräische Schreibkunst. Wie das die Juden, wie das die Hebräer Geschichten gestaltet haben. Da muss man ein bisschen verstehen, die Geschichte von der Hanna, wenn ihr sie dann einmal lest, ist ein ganz bestimmter Typ von Geschichte im Alten Testament. Und man muss diesen Typ kennenlernen, den Texttyp, den Geschichtstyp. Und er macht eine interessante Bemerkung in seinem Kommentar, wo wir dann nachher nochmal werden aufgreifen nachher. Ich lese es zuerst einmal ein erstes Mal vor. Es ist bemerkenswert, sagt er, dass Hanna nicht auf Elkana antwortet. Wir sehen dann noch, was er sagt, der immer. Als sie schließlich doch spricht, wendet sie sich an Gott. Was läuft da? Penina ist im Leben und in der Seele und im Kopf von der Hanna die Stimme von der Gesellschaft. Penina sagt der Hanna im Grunde genommen ungefähr das. Wenn du einem Idealbild von unserer Gesellschaft folgen würdest, dann wärst du glücklich im Leben. Kennst du den Gedanken für dich? Wenn du eine normale Frau wärst, Wenn du ein normaler Mann wärst, und normal heisst, so wie man es eben ist, in unserer Gesellschaft, dann wärst du glücklich. Dann könnte ich nicht mehr auf dich herabschauen und dich hänseln, oder? Du bist, liebe Nebenfrau von meinem Mann, du bist Frau zweiter Klasse. Aber wenn du Kind hättest, dann wärst du da, dann wären wir auf gleicher Augenhöhe. Okay? Also, was Penina sagt, ist, du bist nicht eine normale Frau. Und damit sagt sie, wenn du einem Idealbild von unserer Gesellschaft folgen würdest, dann wärst du glücklich im Leben. Das ist das, was sie sagt. Jetzt der Ehemann sagt etwas komplett anderes. Der Ehemann sagt, das stimmt doch nicht. Und jetzt lesen wir aus der Bibel, was der Ehemann sagt, der Elkana. Er sagt, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Wie ist es der Hanna gegangen, wo der Ehemann da sagt? Merkt ihr, was der Ehemann sagt? Der Ehemann sagt, du musst nicht so sein, wie die Gesellschaft das von dir möchte. Schau, ich werde dich lieben. Meine Liebe für dich sollte dir genügen. Und das ist die zweite Stimme, die Hanna in ihrem Kopf hat, in ihrer Seele. Einerseits, ich könnte jetzt glücklich werden, indem ich eine normale, richtige Frau würde. Das wäre die eine Möglichkeit. Die Alternative, wenn das nicht klappt, ist die Liebe von meinem Mann. Und dann wäre ich eine glückliche Frau. Jetzt, es ist ganz interessant zu sehen, wie Hanna auf keine von diesen beiden Stimmen eingeht. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum lächelnden Dr. Professor. Er sagt, es ist bemerkenswert, dass Hanna nicht auf Elkana antwortet. Im Text redet sie gar nicht mit ihrem Ehemann. Als sie, Hanna, schließlich dann doch spricht, wendet sie sich an Gott. Und wir sehen, wie sich das entwickelt in dieser Geschichte. Und Hanna überlegt sich das offensichtlich über mehrere Jahre ganz, ganz gut. Und in dieser Not, am Erntedankfest, passiert es dann. Vers 9, nachdem man in Schilo gegessen hatte und getrunken hatte, das Erntedankfest hat stattgefunden, stand Hanna auf. Also, wenn man aufsteht, dann passiert etwas. Können wir erst aufstehen? Auch daheim, wenn ihr wollt, stehen wir mal auf. Wie ist das so? Jetzt kann man etwas machen, oder? Gut, ihr dürft wieder hinsitzen. Jetzt sind ihr aufgestanden, weil ich euch gebeten habe darum und ihr alle sehr nett sind mit mir. Die Hanna wartet nicht, bis jemand das ihr sagt. Sie steht in dieser Situation selber auf. Man könnte fast sagen, sie ist eine Proto-Feministin. Sie nimmt ihr Leben da in die Hand. Und sie sagt, ich stand auf und ich entscheide jetzt, welcher Stimme, dass ich folge. Und in dieser Situation, wo sie aufsteht, macht sie etwas Radikales und sie spricht ein Gebet. Das Gebet haben wir vorhin kennengelernt. Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen, Hanna kommt zu Jahwe Jire. Wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. So, jetzt. Welcher Stimme hat Hanna gefolgt? Der Stimme von der Gesellschaft oder der Stimme vom Ehemann? Die meisten, wenn man diese Frage stellt, sagen die Stimme von der Gesellschaft. Warum? Weil sie ist zu Gott gegangen und gesagt, kannst du mir bitte ein Baby geben? Dann bin ich eine richtige Frau. Nun, der Robert Alter sagt, sie wählt nicht die Liebe vom Ehemann, sonst würde sie mit dem Ehemann reden. So weiss man in diesen Geschichtsformen, zu wem das er geht. Da hat man das Gefühl, sie wählt die Stimme der Gesellschaft. Ich möchte eine richtige Frau werden in den Augen der Gesellschaft. Aber das ist eben gerade das, was sie nicht macht. Warum wissen wir das? Weil sie sagt, das Kindli, das du mir dann gibst, das gebe ich dir zurück. Das Kindli ist nicht für meine AHV. Das Kindli ist nicht, um den Namen von meiner Familie in die nächste Generation zu übertragen. Damals hat es einen Stamm in Israel, einen bestimmten Stamm von 12, der dem gewidmet war, Gott zu dienen. im Heiligtum. Das sind die Leviten gewesen. Die haben selber nichts dürfen besitzen. Die sind darauf angewiesen gewesen, dass die anderen 11 Stämme sie versorgen mit zu essen. Und wenn man nicht zu den Leviten gehört hat, hat es gleich einen Mechanismus gegeben, wie man hätte Teil werden von dieser Gruppe. Und quasi das Leben lang Diener sein von Gott, ohne dass man selber etwas hat. Und Hannah sagt, wenn du mir ein Kind gibst, möchte ich das Kind dem weihen. Das Kind wird mich im Alter nicht versorgen. Das Kind ist nicht meine AHV oder meine Pensionskasse. Und was wir hier sehen, ist, dass Hannah sagt, ich folge weder dem Angebot der Gesellschaft, eine richtige Frau zu werden und so glücklich zu werden, und ich folge auch nicht einfach der Liebe von meinem Mann. So gut die beiden Sachen vielleicht sind, ich komme zu dir, Jahwe Jireh, weil deine Liebe ist da, was ich möchte. Hannah sagt dir, Jahwe Jireh, versorg du mich mit Liebe. Versorg du mich mit Liebe. Nicht meine Heimat und nicht meine Kultur, sondern du. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes und Kostbares da. Weil wir alle haben Stimmen in unserem Kopf, die uns sagen, schau, mach da oder mach selb und dann wirst du glücklich werden. Ich habe in Österreich mit einem Mann geredet, der sagt, das ist ganz schwierig bei uns in der Familie, und mein Therapeut hat irgendwann einmal gesagt, mach ein bisschen mehr Karriere. Also wenn du nicht glücklich wirst in der Familie, dann wirst du glücklich in der Karriere. Ich bin gespannt, wann er dem erzählen in ein paar Jahren, wenn ich ihn wieder treffen würde, ob das funktioniert. Weil wir haben alle Sachen, die wir am Abwägen sind, wo wir sagen, wenn es da nicht klappt und ich so nicht glücklich werde, dann mache ich vielleicht selb. Das Angebot an Hannah vor 2000, 3000 Jahren am Erntedank, und das Angebot ist genau das gleiche für dich am Erntedank 2022, ist, dass Jahwe dein Jahwe Jireh kann werden. Dass Jahwe dein Versorger kann sein. Und zwar nicht einfach, damit du an einem anderen Ort dann nachher deine Lebensdefizite kannst füllen, sondern, dass du bei Gott, bei Jahwe Jireh, deine Defizite kannst füllen. Dass du deinen Liebesdank dort kannst auffüllen. Wir sehen das wunderbar da im Beispiel von der Hannah. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir nächstes Jahr am Erntedank das Dankesgebet von der Hannah miteinander anschauen. Weil es ist dann ein Jahr gegangen und es ist spannend zu schauen, was passiert innerhalb von diesem Jahr. Und du bist vielleicht da ein bisschen wie Hannah das Jahr. Gott mutet den einen von uns ganz, ganz, ganz viel zu im Moment. Einige sind sehr dankbar, weil es wirklich einfach gnädig läuft. Aber andere haben ganz schön viel zu tragen von uns. Und dir fällt es vielleicht schwer, einfach Danke zu sagen. Dir geht es vielleicht ein bisschen wie Hannah. Und du hast verschiedene Stimmen in deinem Kopf. Und die Frage ist, wo gehst du her, um dein Glück zu finden im Leben? Die Hannah ermutigt dich, zu Jahwe Jireh zu kommen mit dem. Und alles von ihm zu erwarten. Und wir möchten jetzt das Lied, das wir vorhin gesungen haben, nochmal singen. In einer reduzierten Fassung. Und wenn du möchtest, darfst du aufstehen. Wie die Hannah. Und kannst Gott sagen, Gott, ich komme jetzt nochmal mit dem wirklich Schwierigen. Und ich werde meine Liebe und mein Glück nicht am falschen Ort suchen, an Orten, die zwar gut sind, aber nicht wirklich verheben, wenn es davon abkommt. Ich möchte mein Glück und meine Liebe von dir haben. Jahwe Jireh, versorg du bitte mich mit deiner Liebe.
Ich hab nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in deiner Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, seh ich mich schlafen und seh ich von deiner Güte. Das Leben warst du treu, Herr.
Bleibt stehen oder steht auf für den Segen. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf. Er gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist mein Fels. Keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Ja, Jahwe, wir kommen zu dir an dem Erntedank 2022. Und wir bitten dich, nimm unser Elend wahr. Sehe bitte unsere Not. Und bitte bis dann auch unseren Versorger. Der Versorger von dem, was wir brauchen, nämlich vor allem einmal dich selber. Deine Liebe, deine Güte, dein Dasein, deine Versorgung mit dem, was wir brauchen. Wir danken dir für das Beispiel von Hanna. Wir danken dir, dass sie ein Vorbild ist, dass sie aufsteht und ihr Leben in die Hand nimmt und in deine Hände hineinlegt. Wir danken dir, dass du uns hilfst, zu unterscheiden in unserem Leben, wenn die verschiedenen Stimmen uns Vorschläge machen, wie dass wir dann noch glücklich werden könnten. Und wenn es am einen Ort nicht gut ist, dass wir an einem anderen Ort, wo genauso letztlich unbefriedigend wird müssen bleiben, unser Glück sollen suchen. Herr, hilf uns zu unterscheiden und zu lernen, was es für uns konkret heisst, unser Glück und unsere Liebe bei dir zu holen. Jahwe, du bist unser Jahwe Jireh. Du bist der, der uns versorgt. Und wir bitten dich, dass wir in einem Jahr einfach nochmal zusammenkommen dürfen. Und dürfen da mal wirklich einfach dankbar zurückschauen und dürfen Zeugen sein und Zeugnis geben davon, dass du unser Jahwe Jireh gewesen bist in diesem Jahr. Merci vielmals dafür. Amen. Wir sind am Schluss von unserem Gottesdienst. Es gibt unten zum Mittag etwas mega Feines. Es ist wieder gefilmt worden. Und heute Nachmittag am 16:30 ist auch noch der internationale Gottesdienst. Für alle, die gerne mal so etwas erleben wollen, herzliche Einladung, um das einmal anzuschauen. Und nächsten Sonntag werde ich wieder predigen und werde weiter das Geheimnis verraten über mich, aber noch viel wichtiger, wir werden etwas über Gott erfahren, wie er ist. Kommt doch wieder nächsten Sonntag. Ciao miteinander.